Deutschlandfunk Nova.
Herzlich willkommen. Eine Stunde History live. Hier ist euer Gastgeber heute Abend, Markus Dichmann.
Hallo Heidelberg. Oh, wow. Mit Disco-Kugel. Wow, super, dass ihr da seid. Volles Haus. Hier im alten Frauenbad in Heidelberg. Ein historischer Ort alleine schon. 1906 hier das alte Hallenbad im Jugendstil errichtet und bis 1967 hier noch nach Geschlechtern getrennter Badebetrieb. Da war das hier eben das Frauenbad. Und ich habe mir sagen lassen, das gehört auch noch zum alten Schwimmbecken hier, diese Kante. Und ich kam eine Showtreppe runter. Das war sensationell, deshalb werde ich euch nie vergessen, Heidelberg. Das war schon ein richtig guter Anfang. Konnten alle Podcast-Hörerinnen und Hörer jetzt natürlich nicht sehen, wie ich diese Showtreppe runtergekommen bin. Für die nochmal einen fetten Applaus, bitte. Die hören natürlich zu. So, als ihr reingekommen seid, konntet ihr so einen QR-Code scannen. Sehe ich hier so viele Säckchen im Publikum? Habt ihr alle die Goodiebeutel abgestaubt? Da ist einer sehr gut. Das heißt, ein paar von euch werden auf jeden Fall mitgemacht haben. Wir haben nämlich das erste Mal für euch, die Podcast-Hörerinnen und Hörer können jetzt nicht mitmachen, aber sie sind vielleicht auch ein bisschen entspannter jetzt als ihr, weil sie jetzt nicht aufs Wissen getestet werden, so wie ihr. Wir haben das erste Mal eine Stunde History Quiz mit euch gemacht. Haben uns drei Fragen für euch überlegt und wir können jetzt mal gemeinsam schauen, wie ihr so geantwortet habt. Erste Frage ist, wir haben es niederschwellig angefangen. Wann begann der Wiener Kongress? 1813, 1814, 1815. Na, jetzt frage ich mal ins Publikum. Wer bist du?
Marlene.
Und wann war's?
1814.
1814 haben 82% des Publikums gesagt. Stimmt, Applaus für euch. Sensationell. Aber okay, ich gebe zu, das war jetzt auch nicht so schwer. Wir werden mal ein bisschen komplizierter. Naja, wobei, offensichtlich nicht. Wer zog auf dem Wiener Kongress die Fäden? Heinrich Friedrich Karl von und zum Stein, Friedrich Wilhelm Christian Karl, Ferdinand von Humboldt oder Clemens Wenzel Lothar von Metternich? 92% haben gesagt, von Metternich, stimmt das?
Das stimmt.
Absolut, okay, nochmal Applaus für euch. Jetzt gehe ich mal darüber. Wir haben uns jetzt aber eine nochmal überlegt, ich weiß nicht, ob sie schwerer gewesen ist vielleicht, aber ihr seid wahrscheinlich eh alle History Buffs, weil ihr jede Woche eine Stunde History hört. Oh mein Gott, seid ihr gut. Welches Ergebnis hatte der Wiener Kongress, war die Frage aus, in Anführungszeichen, deutscher Sicht. Warum da Anführungszeichen sind, das checken wir nachher noch. Aber 84% haben gesagt, der Deutsche Bund, 14% der Norddeutsche Bund, 1% die Erfurter Union. Und was ist richtig?
Der Deutsche Bund.
Der Deutsche Bund. Ihr habt alle drei Fragen mit überragenden Zahlen richtig gehabt. Super, Heidelberg. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Und Applaus für euch selbst. So, aber es gibt über diesen Wiener Kongress, um den geht es nämlich hier heute in einer Stunde, natürlich noch viel mehr zu sagen. Und ihr seid es gewohnt, dass wir dafür natürlich Hilfe brauchen, und zwar natürlich von ihm her.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Matthias, grüß dich.
Guten Abend.
Wie war es auf der Showtreppe?
Also die Showtreppe ist geil.
Super, oder? Er wollte erst nicht. Ich habe ihn überredet.
Leute, ich sag's euch, die ihr jetzt nicht hier seid. Heidelberg ist eine Reise wert.
Ja.
Vielen Dank für den tollen Empfang.
Wir haben September 2024, Matthias, vor 210 Jahren, 1814, ging es los mit diesem Wiener Kongress. Das wusstet ihr natürlich alle, ne? Der wird ganz gerne im Jahr 1815 verortet, da sind immer so die ganzen Jubiläen und Festlichkeiten, weil er da eben geendet hat, aber begonnen hat er schon 1814, ein Jahr vorher, Matthias, denn es gab einfach sehr viel zu besprechen.
Ja, weil die Ursache für diesen Konflikt oder für den Kongress ist ein Konflikt gewesen, der 1789 Europa ich sag mal, überzog. Das war die Französische Revolution. Da gab es den Dreiklang Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Das war alles für Europa völlig neu und die Menschen fanden das total gut. Und sie wollten Monarchien haben, aber keine absolutistischen mehr, sondern welche, die an die Verfassung gebunden sind, also konstitutionelle Monarchien. Und diese Verfassung sollten den Monarchen einbinden, aber sollten gleichzeitig den Menschen eben auch die Menschen- und Bürgerrechte geben. So, und das war ein Totalangriff auf die damals herrschenden Monarchen. Und die haben dann Kriege organisiert gegen zum Beispiel Napoleon, um diese Revolution wieder zurückzudrängen und eben nicht zum Vorbild für alle anderen Länder in Europa zu machen. Daraus wurden dann die sogenannten Koalitionskriege. Und als die alle zu Ende waren, guckte man sich dann in die Augen und sagte, ja, was machen wir dann jetzt? Also machen wir einen Friedenskongress und das war der Wiener Kongress.
Ich gehe jetzt mal ganz kurz zu den Olympischen Spielen neulich in Paris. Ein bisschen harter Bruch, aber ihr werdet gleich wissen, warum. Ich weiß nicht, hat wer von euch das Finale Basketball 3x3 der Frauen gesehen, die Gold geholt haben? Hat's mir gesehen, ich sehe viele nickende Köpfe, war super, ne? Wo hat das stattgefunden? Weiß noch einer? Oder eine? Bitte? Nee? Am Place de la Concorde. Und da wurde, weil Matthias gerade davon gesprochen hat, wie es so dem Adel in Europa ging, da wurde Ludwig der 16., damals absolutistisch regierender König in Frankreich, vor der gesamten Öffentlichkeit der Stadt unter der Guillotine blutrünstig hingerichtet. Also Matthias, da kann man sich vorstellen, dass dem Adel in Europa mächtig die Schweißdrüse drückte.
Ja, ich kann auch noch mal sagen, die Begründung war wegen Verschwörung gegen die öffentliche Freiheit und Anschlägen gegen die nationale Sicherheit. Der Mann war tatsächlich öffentlich und dann hat man den Kopf so hoch gehalten und es gab Menschen, die kamen nach vorne, haben ihr Taschentuch und das Blut des Königs gehalten und haben das dann als Trophäe sozusagen hochgehalten. Also, die Monarchen hatten in Europa zitternde Knie, weil sie einfach Angst um den Bestand ihrer Monarchien hatten. Mhm. Und deswegen waren sie natürlich gegen alles, was sozusagen aus Frankreich rübergekommen ist. Und sie mussten irgendwie überlegen, wir brauchen eine neue Ordnung für diesen europäischen Kontinent. Und diese Ordnung muss sozusagen garantieren, dass wir überleben. Und dazu gehörte, dass das Prinzip durchgesetzt werden musste, dass diese Monarchen sich von Gott gegeben oder von Gott ausgesucht fühlten und auf gar keinen Fall von einem Parlament bestimmt oder von dem Volk irgendwie ausgerufen. Also mussten sie sich irgendwas überlegen.
In der Rückschau wissen wir natürlich, dass das letztlich nicht funktioniert hat. Europa ist heute voll mit Demokratien. Ob die ein oder andere davon wackelt, das ist vielleicht auch noch ein Thema für heute. Aber erstmal haben wir Demokratien auf dem Papier und auch noch drüber hinaus. Und höchstens noch repräsentativen Adel. Das war aber kein geradliniger Weg dahin. Das ging eher auf und ab.
Das ging eher
auf und ab. Und das war eher erstmal ein Imperium schlägt zurück.
Ja, das war das Imperium schlägt zurück, das kann man so sagen. Und das könnte man unter dem Stichwort fassen, Restauration, also Wiederherstellung der alten Ordnung. Das war das eine große Schlagwort, das auf diesem Kongress gefallen ist und festgehalten wurde. Das zweite war Legitimität. Also alle, die einen legitimen Anspruch auf einen Königsthron oder einen monarchischen Stuhl hatten irgendwo in Europa, die sollten die Hilfe der anderen Monarchen bekommen, um diesen Thron zu erklimmen und ihn dann auch zu verteidigen. Und das dritte war die Solidarität. Also Solidarität unter den Monarchen und zwar gegen eventuell weitere Revolutionen, die ja natürlich auch irgendwie stattfinden konnten. Und da haben sich dann versprochen, wenn sowas nochmal passiert, dann helfen wir uns gegenseitig. Das hätten wir in Frankreich mal auch machen sollen, haben wir aber nicht. Das war sozusagen die Lehre aus dem, was bis dahin passiert ist.
Dann reißen wir schon mal ganz kurz unsere Rolle an im Wiener Kongress. Und mit unserer Rolle meine ich jetzt Deutschland oder das Land, in dem die Deutschen lebten oder den deutschsprachigen Raum. Ihr seht das, mit uns, den Deutschen, was auch immer das sein soll, ist es nicht so ganz einfach, war es noch nie und wird es wahrscheinlich auch nie sein. Wir spielten da eine Rolle, ohne vertreten zu sein im Wiener Kongress.
Also die Deutschen selber waren im Wiener Kongress nicht vertreten, aber natürlich war Preußen vertreten, war Österreich vertreten. Die hatten ja eine mehrheitlich deutschsprachige Bevölkerung. Die Deutschen haben über viele Jahrhunderte in dem Gebilde gelebt, das wir alle in der Schule schon nicht aussprechen konnten. Das war das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Das hat irgendwie 1000 Jahre gehalten und wurde dann abgelöst durch ein Protektorat Frankreichs, nämlich den Deutschen Rheinbund. Und da kann man schon sehen, die Deutschen lebten immer in eigenständigen Kleinst- und Kleinstaaten, die für sich lebten und auch in gewisser Weise autonom waren. Aber sie hatten einen Bund, in dem sie sich sozusagen gemeinsam organisiert hatten. Das haben dann die Großmächte auf dem Wiener Kongress aufgegriffen.
Sollte das eigentlich bleiben nach dem Wiener Kongress?
Eben gesagt, dann kennen die das ja schon. Und wir haben uns darauf auch eingerichtet, auf so einen Konglomerat oder einen, die Franzosen haben mal gesagt, die Deutschländer. Ja, also so, und dann haben sie gesagt, dann machen wir das eben auch. Und das war natürlich für die Nationalbewegung, für die Demokraten in den vielen kleinen deutschen Ländern ein Schlag ins Gesicht, weil sie haben sich überlegt, wir könnten eigentlich in Wien einen Nationalstaat bekommen, wie die vielen anderen Europäer eben auch schon hatten.
Das sollte noch Konsequenzen haben, über die wir heute auch reden werden. Jetzt gehen wir aber erstmal nach Wien, zu diesem Wiener Kongress. Wir wollen euch wirklich regelrecht dahin entführen in einem Live-Hörstück. Zieht jetzt also bitte gedanklich einen Frack oder ein Ballkleid an, was euch besser gefällt, und wartet auf Nadine Kreuzzahler, die jetzt auf die Bühne kommt für uns.
Darf ich bitten?
Aber bitte, zu gerne.
Waren Verehrteste auch auf dem gestrigen Ball?
Aber ja, welch Glanz und welch köstliches Bankett.
Und erst das Konzert ein paar Tage zuvor.
Herrliche Festivitäten sind das.
Der Kongress tanzt. Maskenbälle, Abendempfänge, Dinner, Konzerte, Vergnügungsfahrten, Jagden. Nie zuvor waren so viele gekrönte Häupter und hochrangige Diplomaten an einem Ort versammelt. 5 Kaiser und Könige kommen zusammen, 11 regierende Fürsten, 90 Botschafter, 200 Attachés, dazu Adjutanten, Sekretäre, Leibärzte, Köche, Ehefrauen. Kaiser Franz I. von Österreich lässt sich als Gastgeber nicht lumpen. Das macht seiner Frau, Kaiserin Maria Ludovica, Kopfschmerzen.
Der Kongress kostet mich 10 Jahre meines Lebens. Na, wie der Franz da mit dem Geld nur um sich wirft.
Es wird vermutet, dass der Kongress den österreichischen Staat viel mehr kostet als alle Feldzüge gegen Napoleon. Auch weil das politische und gesellschaftliche Großereignis sich in die Länge zieht. Aus 3 Monaten werden 9. Die hochrangigen Gäste wollen einfach nicht mehr gehen. Aber es steht ja auch nicht weniger auf dem Zettel als die komplette Neuordnung Europas. 23 Kriegsjahre liegen hinter dem Kontinent. Napoleon ist besiegt und in die Verbannung geschickt. Der Frieden ist besiegelt. Nun gilt es, ihn dauerhaft zu sichern. Ist Kaiser Franz I. der Gast und Geldgeber, so ist Fürst Clemens von Metternich der Zeremonienmeister. Er ist österreichischer Außenminister und Diplomat. Er organisiert den Kongress und zieht die Strippen vor und hinter den Kulissen. Das kommt bei einigen gut an, bei anderen nicht.
Das Vergnügen erzielt den Frieden. Ja, ja, der Metternich, der weiß, wie es geht.
Ivo, es fehlt dem Metternich an Tiefe, an Kenntnissen, an Arbeitsamkeit, an Wahrhaftigkeit. Metternichs Frivolität zeigt sich hier unvermindert und ungeachtet der Krise der großen Angelegenheiten. Er beschäftigt sich mit der Anordnung von Hoffeten bis ins kleinste Detail. Er sieht dem Tanz seiner Tochter zu, während Castlereagh und Humboldt auf ihn zu einer Konferenz warten.
Nun gut, es stimmt. Der Kongress tanzt, aber es geht nicht vorwärts.
Es gibt aber auch eine Menge zu klären. Kaiser, Könige und Fürsten wollen zurück zur alten Ordnung, wollen die alten Monarchien und Dynastien in Europa wiederherstellen. Alle freiheitlichen und nationalen Bewegungen seit der Französischen Revolution wollen sie damit ein für alle Mal beenden. Die Herrscher versprechen sich gegenseitige Solidarität in dieser Angelegenheit und sie streben ein Gleichgewicht der Mächte an, um Kriege in Zukunft zu verhindern. Aber genau das ist gar nicht so einfach.
Es ist ein Schachern um Throne und Kronen, ein jämmerlicher Handel um Menschen und Länder.
Vor allem die Großmächte Preußen, Österreich, Russland, Großbritannien und auch Frankreich streiten, zum Beispiel um Polen und Sachsen. Bisher ist Polen zwischen Österreich, Preußen und Russland aufgeteilt, aber Russland beansprucht es ganz für sich. Sachsen hat 1813 an der Seite Napoleons gekämpft. Nun beansprucht Preußen ganz Sachsen als Kriegsbeute. Und dann ist da ja noch die deutsche Frage. Wie sollen die deutschen Staaten in Zukunft organisiert sein? Von November bis Januar ist die Lage am Verhandlungstisch angespannt. Fast kommt es wieder zu einem Krieg, bis sich Frankreich auf die Seite von Österreich und Großbritannien schlägt und Preußen und Russland zu Kompromissen zwingt.
So, da haben wir's doch. Preußen lenkt ein und gibt sich mit dem nördlichen Teil Sachsens zufrieden. Na wunderbar. Dafür bekommt es ja auch andere Gebiete, die Rheinprovinz zum Beispiel. Und Russland herrscht nur über einen Teil von Polen, das neue Herzogtum Warschau. Sehr gut, meine Herren. Und auch die deutsche Frage ist geklärt. Die deutschen Staaten schließen sich zum Deutschen Bund zusammen. Na bitte, es geht doch.
All das steht in der Schlussakte des Wiener Kongresses. Am 9. Juni 1815 wird sie unterzeichnet. Sie umfasst 121 Artikel und alle in Wien geschlossenen Verträge. Denn in den 9 Monaten des Kongresses werden nicht nur Grenzen neu gezogen, sondern viele andere Fragen diskutiert. Die Neutralität der Schweiz, die freie Schifffahrt, Pressefreiheit. Es werden Akten studiert, Statistiken erstellt, es wird gefeilscht und taktiert und das alles passiert in kleineren Fachausschüssen und Kommissionen. Nur ganz am Ende halten alle Delegierte eine Vollversammlung ab. Und diese Art der politischen Verhandlungen und eben die Art, Kongresse abzuhalten, ist völlig neu. Ach so, und mittendrin im Februar 1815 kehrt Napoleon plötzlich aus seiner Verbannung zurück und muss noch einmal besiegt werden. Und während all das passiert, wird weiter getanzt in Wien.
Darf ich bitten?
Nadine Kreuzsaler hat uns zum Walzer gebeten. Danke dir, Nadine. Wow, Abgang unter Applaus und Walzer, Nadine. Das hätte ich heute Morgen auch noch nicht erwartet. Ich hatte vor, jetzt eigentlich hier ein Stück Wien zu uns auf die Bühne zu holen, nämlich mit Historiker Hannes Leidinger, der an der Universität Wien forschend arbeitet. Herr Leidinger ist allerdings krank geworden, hat sich aber trotzdem bereit erklärt, mitzumachen und müsste jetzt in der Leitung sein. Hoffentlich hören wir ihn und hoffentlich höre ich ihn. Ach, ich muss Kopfhörer aufsetzen. Herr Leidinger?
Ich höre Sie, ich hoffe, Sie hören mich.
Hört der Saal den Herr Leidinger? Dann gib doch mal einen Applaus, dass das klappt. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie gar kein Wiener, sondern Oberösterreicher, stimmt das?
Wer ist schon wirklich ein Wiener? Alles zugewandert, aber das ist, glaube ich, bei allen Großstädten so,
dass das sehr viele gibt. Sein, ja. Bevor wir historisch richtig eintauchen, Herr Leidinger, wenn Sie so Tag ein, Tag aus durch Wien spazieren, da einfach mal so rumlaufen und die Augen aufmachen, sehen Sie dann irgendwas, was Sie an den Wiener Kongress erinnert, was Sie vielleicht nochmal so zum Grübeln oder zum Nachdenken bringt? Oder ist von dem im Stadtbild eigentlich nichts mehr nachvollziehbar?
Ja, im Stadtbild hat sich schon manches noch erhalten. Das, was wir heute das Bundeskanzleramt nennen, ist eigentlich der Hauptort der Verhandlungen. Dort sitzt sozusagen der Staatskanzler. Bis heute ist dort das Haus-, Hof- und Staatsarchiv, das dann später entstanden ist oder im Rahmen dieser Entwicklungen um 1800. Der Haus-, Hof- und Staatskanzler Metternich, das ist sein Dienstort.
Also wenn ihr durch Wien geht, dann schaut ihr auf das Bundeskanzleramt jetzt vielleicht nochmal mit ganz anderen Augen.
Ja, absolut. Mhm.
Vielleicht erstmal eine ganz offene Frage, Herr Leidinger. 5 Kaiser und Könige, 11 Fürsten, 90 Botschafter da in Wien beim Kongress. Was sollte das alles?
Ja, also im Grunde ging es aus der Sicht von Metternich wohl eher darum, schnell etwas zu unterfertigen, wie er gemeint hat. Er hat gehofft, dass eigentlich vieles dann schon geklärt ist durch die vorherigen Friedensschlüsse und Verhandlungen. Und im Laufe des Herbst 1814, gewisserweise schon im Sommer, zeigt sich, es gibt unglaublich viele Probleme, die noch nicht gelöst sind und es gibt schwere Differenzen. Wir haben ja einige davon ja auch schon gehört. Ne? Also dass hier unter anderem vor allem der russische Vormarsch, wenn man so will, diese Expansion Russlands ein Problem darstellt, die Haltung Großbritanniens zu bestimmten politischen Kräften anders ist. Also Metternich ist in Sorge. Er weiß, da gibt es genug Probleme, die jetzt gelöst werden müssen. Trotzdem hoffen alle auf den großen Coup, das heißt, einen großen Frieden herzustellen nach diesen außerordentlich dynamischen, außerordentlich kriegerischen Zeiten seit dem Beginn der Französischen Revolution und der sogenannten Koalitionskriege. Das ist die Voraussetzung. Und jetzt wartet man, dass die Monarchen kommen und im September sind dann schon mal die Wichtigsten da. Und dann diskutiert man schon, wann man anfangen soll. Ne?
Und man tanzt. Man tanzt Walzer am Abend.
Ja, übrigens, der Donauwalzer wurde 1866/67 komponiert und hat ursprünglich einen Versicherungstext gehabt.
Das ist jetzt also gemein von mir, Herr Leidinger. Das hat heute so gut funktioniert gerade mit dem Applaus. Gut, nehmen wir so
ist
mit.
Gemein, ja. Gut, ich nehme es. Ja. Ich wollte es nur kurz
so
sagen.
So sind die zugezogenen Wiener, ne?
Furchtbar, ja. Immer müssen es alles. Ja, aber ja. Es ist natürlich so, dass sie so in dieser Zeit kulturell vieles auch erst verändert hat. Also diese Volkstänze entstehen erst. Auch in dieser Hinsicht ist die Kultur dieser Zeit so im Umbruch. Ne?
Dann schauen wir uns vielleicht zwei Ergebnisse jetzt noch mal ein bisschen genauer an. Das erste mit deutscher Brille. Matthias hat das vorhin schon geschildert. Ziemlich lange haben die Deutschen im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gelebt. Das waren Bayern, Sachsen, Baden, Bremer und Hamburger, alle in kleinen Einheiten, Städten, Grafschaften, Fürstentümern oder sogar Königreichen. Heidelberg ist ja übrigens eigentlich ein schönes Beispiel dafür. Euer Schloss, da saß fast 300 Jahre lang der Kurfürst der Pfalz drin, also wichtiges Amt, wichtiger Posten im Reich. Und dieses Reich zerfällt dann. Es bleibt aber bei der Kleinstaaterei beim Deutschen Bund. Also ein gemeinsamer Nationalstaat oder so war zu diesem Zeitpunkt nicht denkbar.
Es gab wohl diese Hoffnungen, aber das sind eigentlich noch kleine Gruppen, die so nationalistischer denken. Also man kann auch jetzt nicht unbedingt behaupten, dass die also große Unterstützung haben. Und man muss halt noch dazu sagen, dass Vorstellungen von einem stärker gestrafften Reich, dem Heiligen Römischen Reich, das 1806 endet, das sich auflöst oder beziehungsweise aufgelöst wird, eigentlich durch die Habsburger fast im Alleingang, dass dieses Reich vielleicht doch straffer sein könnte. Am Schluss entscheidet man sich für eine lose Föderation, eher ein Staatenbund, wie man es dann bezeichnet. Aber in jedem Fall entspricht es so in etwa der Vorstellung von losen Konföderationen in einem Gleichgewichtssystem, wie sich viele Monarchen, viele Entscheidungsträger, auch viele Diplomaten, es gibt da sehr wichtige Diplomaten auch vor Ort, wenn man an Talleyrand denkt und andere, wie sich diese sozusagen Keyplayer und diese Entscheidungsträger dann vorstellen. In diesem Sinne passt der Deutsche Bund ganz gut in die Vorstellungswelt, letztendlich auch von Fürst Metternich. Ne?
Ein anderer Aspekt wäre so eine Art Fortsetzung einer Ausgabe, eine Stunde History, die wir jetzt gerade erst im August gemacht haben. Da ging es um das Königreich Polen-Litauen, das im 18. Jahrhundert komplett zerfleddert und unter Russland, Preußen und Österreich aufgeteilt wird. Und jetzt wird im Wiener Kongress, das sogenannte Kongress Polen, also wo der Name herkommt, dürfte dann klar sein an der Stelle, wird das eben gegründet mit einem König, der eben aber gleichzeitig der russische Zar ist. Also auch von einem unabhängigen Polen kann man eigentlich nicht sprechen.
Nein, für die Polen ist es eine große Enttäuschung. Also auch wie 2014 also so etwas wie Jubiläen oder Gedenkveranstaltungen abgehalten werden, kamen von Polen sehr deutliche Aussagen. Im Grunde hat man uns wieder geteilt, heißt es. Also gewisse Gebiete Polens gehen wieder an Österreich, denkt man an Galizien, das ist ja ursprünglich auch einmal zumindest vor allem Ostgalizien, wird er wieder zurückgeholt. Also diese galizischen Gebiete, die unabhängige Krakau, das alles gehört nicht zu Polen. Polen existiert in einer gewissen Autonomie. Es hat eine eigene Landesvertretung, wenn man so will, unter Anführungszeichen ein Parlament, das darf man sich nicht so vorstellen wie heute, den Sejm. Es hat eine eigene Armee zunächst. Also es gibt schon, es gibt auch die polnische Sprache. Der Zar Alexander kommt da schon ein bisschen den Polen entgegen. Aber im Großen und Ganzen entspricht es nicht den Wünschen und Vorstellungen der Polen, wieder einen eigenen Staat zu haben. Dieser Traum, der marschiert mit Marschall Dombrowski, wenn man so will, weiter. Der ist ja auch an der Seite Frankreichs sozusagen mit den Legionen, mit den Polnischen entstanden. Und die nationale Hymne geht auf diese Zeit zurück, ne? Die polnische.
Wenn Sie jetzt einen Strich drunter ziehen müssten, Herr Leidinger, wie würden Sie diesen Wiener Kongress bewerten? Ich sage mal vorsichtig, es gibt verschiedene Interpretationslinien. Ich gebe jetzt mal keine vor. Bin mal gespannt, zu welchem Schluss Sie kommen.
Insgesamt meinen Sie so?
Ja. Oh, ich glaube, Herr Leidinger ist weg. Gut, dann bedanken wir uns trotzdem bei Herrn Leidinger mit einem Applaus, weil er wird den Podcast ja bestimmt irgendwann nochmal nachhören. Auch wenn er da jetzt zwischendurch nochmal reingekommen ist, ich habe ihn nochmal kurz gehört. Also die Beurteilung dieses Kongresses, die übernehmen wir dann später, Matthias. Es war eine neue Ordnung.
Wir haben da Experten, die das viel besser können
als wir. Ja, wir können ja mal einen Anfang machen.
Ja.
Beziehungsweise wir wollen jetzt auch noch zu einem Mann kommen, der in unserem Quiz auch schon aufgetaucht ist. Ne? Und unser sehr, sehr schlaues Publikum wusste natürlich, um wen es geht. Nämlich Clemens von Metternich. Welche Rolle spielte der?
Ja, also man kann sagen, das war so der Drahtzieher im Hintergrund, das Mastermind, der sich sehr viele Dinge natürlich ausgedacht hat. Bei der Aufzählung seiner Vornamen, das würde ich noch ergänzen, hast du einen vergessen.
Ja, ich habe schon gesehen, dass du da noch Nepomuk reingeschrieben
Nepomuk.
Hast.
Nepomuk, ja. Das finde ich sehr
schön.
Wir fragen
gleich den Biografen, ob das stimmt.
Ja, wir
weißt,
fragen
wo du
gleich.
Den her hast,
Nepomuk. So, also ich habe es jedenfalls so recherchiert. Er wurde 1773 geboren in Koblenz, also er ist mit sehr starken deutschen Wurzeln. Er erlebt als junger Mann die Französische Revolution. Seine Familie muss vor den französischen Revolutionstruppen fliehen, also er hat schlechte biografische Erfahrungen gemacht und ist von daher ein Antirevolutionär, ein Konservativer, und er wird durch diese Erfahrung sozusagen wirklich sein ganzes Leben lang geprägt. Und er geht dann über verwandtschaftliche Beziehungen, das will ich jetzt nicht im Einzelnen alles sagen, kommt er irgendwie in den österreichischen Staatsdienst und wird dann österreichischer Gesandter in Berlin. Also wieder eine Erfahrung mit den Deutschen oder in diesem Falle mit den Preußen. Und er wird dann später österreichischer Außenminister. Er versucht immer Preußen und Österreich in eine antifranzösische Koalition zu bringen. Das ist aber relativ kompliziert. Aber er ist jedenfalls dann schon auch ein wichtiger Diplomat Österreichs.
Du hast ihn gerade genannt Strippenzieher oder Mastermind oder wie auch immer, hier die wichtige Person im Hintergrund. Oft steht ja hinter solchen wichtigen Personen nochmal wieder eine andere wichtige Person. Ja. Hier gab es zumindest einen Partner vielleicht im politischen Tandem, Friedrich von Gentz.
Also in diesem Fall ist es jedenfalls keine Frau, das ist schon mal wichtig. Also es war der von dir eben schon erwähnte Friedrich von Gentz. Der ist etwas älter als er. Der ist mit in Breslau geboren, also hat einen ganz anderen biografischen Hintergrund. Er lebt auch eine längere Zeit in Preußen, das ist dann wiederum ähnlich. Er verabscheut die Französische Revolution und er wird dadurch auch ein Antirevolutionär und jemand, der daraus sozusagen die Schlussfolgerung zieht, wir müssen eine andere Ordnung finden, damit so eine schreckliche Katastrophe, wie er findet, eben sich nicht wiederholt. Er kommt 1809 nach Österreich und kommt dann mit Metternich zusammen und wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind die beiden oft nicht einer Meinung. Aber sie bilden ein ziemlich geniales politisches Tandem. Und die beiden sind eben auch die Personen, die auf dem Wiener Kongress relativ häufig auftreten.
Mal nicht einer Meinung sein, kann einen weiterbringen, ne, Matthias?
Das kenne ich von dir auch, ja.
Friedrich von Gentz, ist gut, dass wir den jetzt erwähnt haben. Wir kommen jetzt aber zurück zu Metternich und brauchen jetzt den Nepomuk-Aufklärer und Auflöser, nämlich Historiker Muammar Bečirović, der eine Biografie geschrieben hat über von Metternich.
Dankeschön.
Schön, dass Sie da sind.
Oh, freut mich auch.
Schönen stimmt Abend. Das mit dem Nepomuk?
Das stimmt.
Ja, okay,
stimmt.
Gut, dann haben wir das geklärt. Mist. Im Klappentext Ihres Buches über Metternich, da gibt es gleich den interessanten Satz, wenn man Metternich als Politiker verstehen will und auch als historische Gestalt, muss man ihn auch erstmal als Menschen verstehen.
Ja.
Verraten Sie uns doch mal, was war das für ein Mensch?
Oh, faszinierend. Die meisten Leute, die Armeen bewegen, sind relativ düstere Gestalten. Aber er war unheimlich ein filigraner, sensibler Mann. Also das fasziniert mich schon sehr. Also sehr schön anzusehen. Alle fanden ihn sehr schön. Das ist gar nicht mal so unwichtig in der Diplomatie, glaubt man gar nicht. Von filigraner Statur. Und das Interessante ist, es gibt so, ich finde, alle Feinde von ihm interessanterweise sagen, das ist ein, die ihn hassen übrigens auch, sagen, das ist eigentlich ein ganz netter Mann und unheimlich geistreich. Und ich finde zwei Komponenten interessant, wo ich finde, die bilden es ganz gut ab, auch seine Extreme. Er kann sich unheimlich gut in andere Köpfe reinversetzen. Er wusste, wie die Preußen ticken, er wusste, wie die Franzosen ticken, er wusste, wie die Briten ticken. Also er hat schon so irgendwo auch ein feminines Einfühlungsvermögen. Wir Männer können das, glaube ich, nicht so gut wie die Frauen. Das können das, würde ich schon sagen.
Ich hoffe, das geht auch bei Männern.
Ja, ich weiß nicht, aber der konnte das schon ganz, ganz speziell. Und das Interessante ist, also zum Beispiel Nikolaus der Erste hat mal gesagt, immer wenn ich mich ihm nähere, bete ich zu Gott, um mich von dem Teufel zu bewahren. Weil er nie wusste, dieser Mann ist zu allen Winkelzügen fähig. Mhm. Aber er kommt sehr geschmeidig, sehr freundlich, sehr höflich und sehr weich daher. Also diese Komponente gab es. Und die andere Komponente, andererseits zum Beispiel sein Kaiser, dem er doch Jahrzehnte gedient hat, ging mal zu seiner Frau und hat ihm gesagt, der ist viel besser als ich, der vergibt und verzeiht all seinen Feinden. Und das fand ich schon erstaunlich. Also normalerweise verzeihen Leute auf dieser Ebene sehr, sehr selten. Und er war ein unheimlich barmherziger Kerl. Das hat mich schon gewundert im Laufe der Recherche.
Und wie kommt dieser geschmeidige, barmherzige, filigrane Typ jetzt dazu, der Chefverhandler des Wiener Kongresses zu werden?
Also da muss man sich die strategische Position Österreichs vergegenwärtigen. Also Frankreich und Russland sind Offensivmächte. Die Geografie erlaubt es ihnen, zu expandieren. Österreich ist von allen vier Himmelsrichtungen von starken Nachbarn umgeben und hat keine guten natürlichen Grenzen. Österreich will eigentlich nur Ruhe haben. Und das Interessante ist, als Napoleon von Moskau sich zurückzieht nach Paris und eine neue Armee aus dem Boden stampft und ein Vakuum in Deutschland hinterlässt, weil wer Deutschland beherrscht, beherrscht Europa, Das Interessante daran ist dann, dass Metternich, in Wien flippen übrigens alle aus. Die eine Fraktion sagt, wir müssen uns den Franzosen im Schwiegersohn anschließen, sonst kommen die Russen. Mhm. Und die andere Fraktion, die Russenfraktion, hat gesagt, wir müssen uns den Russen anschließen, dann werden wir den Schwiegersohn los. Und er hat gemeint, naja, wir schließen uns erstmal gar keinem an. Sie haben zu uns zu kommen. Und er bleibt dann wirklich 5-6 Monate neutral, stationiert seine Truppen an einem Punkt, wo allen klar wird, okay, wir brauchen Österreich, um diesen Kampf schließlich zu entscheiden. Aber das hat einen Preis. Metternich will nur in eine Koalition gehen, wenn ihm auch die Bedingungen passen. Und das Interessante ist, und er vertraut den Russen natürlich nicht, auch nichts, was sie auf dem Papier unterschreiben, sondern er zwingt die Russen, ihm den Oberbefehl zu geben. Weil er will Frankreich eigentlich und Napoleon nicht zerstören. Er braucht sie, um auch die Russen auszubalancieren. Mhm. Aber er braucht auch die Russen, um Frankreich auszubalancieren.
Untertitel Ihres Buchs ist das Gleichgewicht der Mächte.
So ist es, mhm. Ja.
Das war also sein Ziel.
Das war sein Ziel. Mhm.
Aber natürlich straight monarchistisch und restaurativ. Für andere politische Ideen oder Strömungen gab es da wenig Liebe.
Da, ist was dran? Ich weiß nicht. Wir haben heute so ein nationales Verständnis. Damals erstens gab es multinationale Imperien. Mhm. Wenn jedes Bevölkerungsanteil gesagt hätte, wir wollen ein repräsentatives System haben, woraus schöpft sich denn die Legitimität zu herrschen, also gewählt zu werden? Wenn der Tscheche sagt, Tschechen wählt mich, weil ich verschaffe euch eine bessere Politik als die Ungarn, gegenüber den Ungarn, entsteht automatisch Konflikt. Und seine Befürchtung war, dass das alle Imperien zersetzen würde. Wohin uns der Nationalismus geführt hat, wissen wir heute ganz schön gut.
Oh, Monarchie wäre jetzt auch nicht besser gewesen, oder? Die hat uns ja auch in eine ganz schöne Schlamassel geführt.
Aber sie hätte, ja...
Erster Weltkrieg.
War, das ist wahr, das ist wahr. Da kann man nichts sagen. Es war, sie haben am Abzug gedrückt. Ja. Aber das Interessante, stimmt. Ja. Aber das Interessante ist, er hat ja am Wiener Kongress versucht, eine moralische und eine territoriale Ordnung zu schaffen. Das heißt in dem Fall, immer wenn eine Ordnung auf zu viel Macht beruht, dann Großmächte ticken dann so, dass sie ständig miteinander Kräfte messen müssen. Mhm. Was früher oder später eskaliert, wie wir im Ersten Weltkrieg gesehen haben. Seine moralische Komponente war, hey, lasst uns die Konflikte diplomatisch lösen, lasst uns zu Kongressen treffen, weil sonst geht die ganze Bude in die Luft.
Ich verstehe auch, was Sie sagen wollten, weil sowas wie Selbstbestimmtheit der Völker oder so, damals kannte man damals eben noch nicht. Insofern musste man erstmal schauen, welche politischen Ordnungen man noch etablieren kann. Ja?
Da, ja, das Urteil ist ein bisschen unfair, weil ich finde, er war sehr liberal gegenüber den Völkern eingestellt, aber nur, wenn der Monarch da blieb, wo er war.
Wie war er denn, er ist ja in Koblenz geboren, gar nicht so weit weg von hier.
Richtig, ja.
Wie war er denn eingestellt gegenüber all diesen kleinen deutschen Staaten, die es gab?
Ihm war wichtig, dass dieses Zentrum, das war, also der Deutsche Bund war eigentlich eine NATO, eine deutsche NATO, wenn man so will. Und darum ging es, diese expansiven Mächte wie Frankreich und Russland einfach vom Zentrum fernzuhalten. Weil im Zentrum hat man gemeinsam die Macht, die zwei Mächte auszubalancieren. Und darum ging es ihm. Aber was sie intern taten, war ihm fast schon egal, solange sie nicht revolutionär wurden. Ja.
Gibt es irgendwie eine Weiterentwicklung oder vielleicht auch Umdeutung dieses Charakters von Metternich? Weil wenn ich so mal an wirklich auch die Schulzeit vielleicht sogar zurückdenke, wenn der aufgetaucht ist, war er dieser negativ behaftete Strippenzieher im Hintergrund. Ja. Und wenn ich ihn jetzt so zuhöre, war er aber eigentlich zumindest für seine Zeit ein ziemlich gewiefter Kerl.
Es stimmt schon. Das Ding ist halt, wir sehen ihn ja nur aus einer Perspektive, den Volksunterdrücker. Mhm. Der hatte 5 Großmächte zu managen. Mhm. Und den Frieden allein unter denen zu erhalten, das ist unheimlich komplex. Ich meine, in Deutschland hat man ein bisschen verlernt, strategisch zu denken, aber das ist unheimlich schwierig. Weil eine Nuance, du triffst einmal eine falsche strategische Entscheidung, sterben 10, 20, 30, 100.000 Leute. Das ist schon eine Kunst. Und wenn man dafür innen politische Ruhe haben muss, dann verschafft man sie sich.
Dann gebe ich die Frage, die ich Herrn Neidinger stellen wollte, jetzt vielleicht schon mal in der ersten Runde an Sie. Wie würden Sie denn dann im Wiener Kongress sein Ergebnis Metternichs Leistung da sozusagen einschätzen? Klingt jetzt nach, er hat erstmal Frieden geschaffen.
Ja, also die Territorialordnung hat bis 1914 gehalten. Sie hat sich nicht grob verändert. Die hat gehalten. Die moralische Ordnung ist aber zerbrochen. Und die ist zerbrochen mit dem Krimkrieg. Und als Metternich nicht mehr Außenminister war, weil Österreich war eigentlich das moralische Oberhaupt Europas, und plötzlich hat er sich anders verhalten. Und alle anderen Mächte haben dann auch gesagt, naja, wenn Österreich schon dabei ist, die Moral zu verraten, dann machen wir das alle.
Muammar Bečirović, ihr hört ihn später nochmal wieder in Eine Stunde History. Danke.
Danke vielmals. Dankeschön.
Was wir jetzt eben gehört haben, der Krimkrieg wurde angesprochen, der war aber ein paar Jahrzehnte nach dem Wiener Kongress. Es herrschte also erstmal für eine ganze Weile Frieden. Wenn man sich das jetzt überlegt, was vorher sehr, sehr lange nicht denkbar war in Europa, unmittelbar vor dem Wiener Kongress. Dann folgte allerdings diese Phase der Restauration, hast du ja schon erwähnt, Unterdrückung, Verfolgung, Zensur. Also wie lange hielt diese Wiener Ordnung? Was kann man über sie eigentlich sagen?
Ja, also wenn ich jetzt das eben Gehörte nehme, dann hielt sie ja bis zum Ersten Weltkrieg im Prinzip. Dazwischen wurden nur Kaiserreiche gegründet und ähnliche Dinge. Also es war schon noch ein bisschen, also die Struktur war so ein bisschen anders. Aber was eben nicht funktioniert hat, war das strikte Durchhalten der Restauration, weil also der Wiederherstellung der alten Ordnung aus der Zeit vor 1789, weil es gab überall in Europa Nationalbewegungen, es gab Demokratiebewegungen, es gab die Rufe, dass wir eine konstitutionelle Monarchie haben möchten und eben nicht mehr absolutistische Herrscher. Es gab Revolutionen noch und nöcher in der Zeit, in Griechenland, in Belgien, in Frankreich sogar zweimal. Und es begann im Grunde genommen, jedenfalls gibt es viele Historiker, die das so einschätzen, ab Ende des Wiener Kongresses, der sogenannte Vormärz. Mhm. Und dieser Vormärz beinhaltete eben alle Forderungen, die 1848 dann in der Deutschen Revolution sozusagen auf der Tagesordnung waren. Und das waren natürlich im Wesentlichen viele Dinge, die auch bei der Französischen Revolution eine große Bedeutung hatten. Also die Ideen sind eben nicht verschwunden und sie sind halt immer wieder aufgetaucht.
Und sie waren letztes Jahr großes Thema. Vormärz und 1848 waren letztes Jahr großes Thema. Als ich die Märzrevolution zum 175. Mal jährte, da waren wir in Berlin, Matthias, da wurden in der Innenstadt wieder Barrikaden aufgebaut, wie bei der Märzrevolution, ja. Frank-Walter Steinmeier ist raufgeklettert.
Ja.
Und da machen wir jetzt aber auch nochmal weiter mit Vormärz und Märzrevolution, und zwar mit Wolfram Siemann, der viel geforscht hat zu dieser Zeit und auch sehr viel geschrieben hat. Applaus bitte. Hallo Herr Siemann. Französische Revolution, Koalitionskriege, Wiener Kongress, Restauration, Vormärz, Märzrevolution. Herr Siemann, ich könnte es versuchen, noch knapper zu machen. Revolution, Restauration, Revolution. Vielleicht kommt dann wieder Restauration. Ist das das Auf und Ab der Dinge im 19. Jahrhundert?
Das hätte man in der Antike so gesagt. Da glaubte man an den Kreislauf der Geschichte.
Ja.
Aber Geschichte läuft nicht eindimensional. Die Prinzipien Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das waren Fanfaren. Mhm. Die haben die Öffentlichkeit umgetrieben. Heine war begeistert davon. Mhm. Wo hat es geendet? In dem perfektesten Polizeistaat, den Europa je gesehen hat, in einer Universalmonarchie mit einem Herrscher, der sich zum Kaiser gemacht hat.
Mhm.
Also nicht mehr vom Volk gewählt. Das heißt, diese ganzen Ideen sind umgekippt. Und das einhergehend mit einer Periode von 23 Jahren Krieg, Millionen von Toten. Und jetzt Situation Wiener Kongress.
Ja.
Das war nicht einfach nur Restauration dieser vorausgegangenen Zustände, das war gar nicht mehr möglich. Mhm. Da waren ja ganze Reiche untergegangen.
Es war ein Leben mit dem, was da in Frankreich passiert war.
Was neu geschaffen werden musste, war eine Ordnung, die wieder verbindlich war, ein neues Völkerrecht.
Mhm.
Und die Ausgangslage war, hier waren Großmächte, die einerseits die Kriegserfahrung hatten, aber abgesehen von Habsburg hatten sie permanent auch noch eine imperialistische Tendenz. Großbritannien auf die Weltmeere, mhm. das Zarenreich in Richtung Asien und Südeuropa und Frankreich auch schließlich nach Algerien. Das zeichnete sich ab. Und der Strippenzieher
Metternich,
der sah diese Konstellation, diese Mischung aus imperialistischen Ambitionen einerseits und dem Bedürfnis nach Friedenssicherung. Und jetzt muss ich noch eine Erfahrung sagen, die in der, im historischen Bewusstsein meistens untergeht. Die Rückkehr Napoleons war für die regierenden Fürsten ein Schock, dass innerhalb von wenigen Monaten das ganze Reich wieder restauriert werden konnte. Es geht wieder los, gehen die Kriege wieder los. Und diese Erfahrung war gerade so ein Trauma, die 1815 neben der Neuordnung der Staaten auch eine Sicherheitspolitik begründete. Und das Problem waren da nicht die Nationalstaaten, schon gar nicht die deutsche Bewegung, sondern ein neuer Bonapartismus. Wann gibt es wieder einen Staatsstreich Und es geht in Frankreich wieder los. Frankreich war besetzt, da war ein Sicherheitsausschuss mit Wellington als alliierter Ausschuss, mit Wellington als Kopf, der permanent in der Lage war, in Frankreich wieder einzugreifen. Diese Sicherheitspolitik konkretisierte sich jetzt wirklich bei den Karlsbader Beschlüssen und bei der Restauration.
Ja, aber warten Sie ganz kurz, nur noch mal zu Wien, ja. 1815. Das heißt, man hatte mehr Angst vor einem wieder napoleonischen Frankreich als vor den nationalistischen Bewegungen, ich sag mal, auf Grassroot-Niveau, mehr oder weniger.
Ich muss sagen, die Vorstellung, wie ein Nationalstaat aussieht, die existierte 1815 nicht. Ja. Das, also die große Sünde des Wiener Kongresses, ist nicht die polnisch-litauische Konföderation wiederherzustellen. Das wäre das Gleiche gewesen wie die Habsburger Monarchie, das Zarenreich oder der Deutsche Bund. Also ein föderativer, multinationaler Staat. Das hat dann die nationale Frage immer am Kochen gehalten. Mhm. Die polnische Frage, die ist viel zentraler als das, was für Deutschland sich entwickelt. Weil die Deutschen hatten ein staatliches Haus, das hieß der Deutsche Bund und ist für mich heute eigentlich mit den Strukturen der EU vergleichbar. Kein Zentralstaat, multinational, sind, aber man hat ein gemeinsames Interesse und ist ständig damit beschäftigt, Verfahren zu entwickeln, also immer im Prozess der Entwicklung, um den Austausch noch profitabler zu machen.
Aber Sie wollten ja gerade selber die Karlsbader Beschlüsse ins Spiel bringen. Da sieht man doch eigentlich, wenn Sie uns auch noch mal erklären würden, was das genau war, da sieht man doch, dass eigentlich auch diese nationalistischen und freiheitlichen, oder wie auch immer man sie nennen will, Bewegungen, auch die freie Presse und so, extrem verfolgt wurden.
Karl Sand, das war das Attentat auf einen Legationsrat, Schriftsteller, der quasi diese Furcht vor einem Wiederausbrechen der Mobilisierung der Bevölkerung darstellte. Er wollte Märtyrer sein. Er hat ja Schriften geschrieben, warum er das macht. Er hat es ein Jahr lang geplant. Und ich empfehle immer, Geschichte sieht man schlaglichartig. Man hat einen Scheinwerfer und schaut ein bestimmtes Feld an. Das ist nicht das Flutlichtfeld, sondern der Kegel ist ein bestimmter, das Nationale zum Beispiel. Und ich nehme jetzt einen größeren Scheinwerfer und das ist das Europäische. Und da ist Sand nicht das einzige Attentat, sondern es gibt 1817 einen Anschlag auf den Prinzregenten, der schon regierte, auf den englischen Monarchen. 1818 auf Wellington, den Repräsentanten der Alliierten in Paris. 1819 kam Sand. 1820 im Februar wurde der potenzielle, also der französische Thronprätendent, der Duc de Berry, ermordet. 14 Tage später wurde ein Anschlag, das Thistlewood der Thistlewood-Anschlag, auf das gesamte Londoner Parlament geplant und es wurde gerade rechtzeitig noch vereitelt. Das kann man zusammennehmen. Darüber tauschen sich die Regierungen in der Diplomatie aus. Und das ist jetzt für die Regierung nicht Restaurationspolitik, sondern Sicherheitspolitik in der Perspektive einen möglichen Terrorismus oder Umsturz.
Und wie hat man diese Leute, diese Attentate verstanden? Als Extremisten, als Terroristen, auch wenn es den Begriff wahrscheinlich auch noch gar nicht
gibt. Es fällt schon das Wort Terrorist oder aber natürlich auch als Revolutionäre. Aber das sind nicht die Revolutionäre von 1789, die wollten ja eigentlich ein konstitutionelles Parlament. Und das war nicht, sondern man muss sich die Sicherheitsvorstellungen, Verhältnisse vorstellen. Es gab damals keine Bodyguards. Man konnte auf eine Kutsche zugehen und schießen und das war der Herzog von Wellington oder das war der Monarch. Nichts abgeschirmt. Aber man konnte damit ein Regierungssystem erschüttern. Und auf Louis Philippe nach 1830 sind 7 Attentate ausgeübt worden. Es gibt in der neuen Forschung jetzt eine Terrorismusforschung, die diese europäische Dimension der Sicherheitspolitik sieht.
Okay, dann, also wenn ich Ihnen da folge, dann sagen wir mal, die Phase der Restauration ist eigentlich eher eine Phase der inneren europäischen Sicherheitspolitik. Weniger der Unterdrückung irgendwelcher freiheitlichen Bewegungen. Aber andersrum gedacht, wenn wir jetzt von den Revolutionären her denken, war 1848 und die Zeit des Vormärz noch davor, waren das dann Antworten auf den Wiener Kongress?
Es waren nationale Bestrebungen, wo man glaubte, man will einen Nationalstaat. Und da muss ich sagen, es gibt eine nationale Naivität, wo die Zeitgenossen hohe Ideale hatten, nationale Ideale, aber nicht wussten, welche Tragweite sie hatten. Alle dachten, dass ein Nationalstaat ist, eine Nation, eine Sprache, ein Territorium. Das war das Ziel der Deutschen. Das ist der Völkerfrühling. So hat Mazzini das genannt. Und das ist die Bewegung, die zur Revolution 1848 führt. Und die Utopie war, alle Völker konstituieren sich autonom. Sie sind legitimiert durch Parlamente und es ist Frieden. 1848 wird das versucht. Mit Dänemark ist Krieg. In Oberitalien ist Krieg. Ungarn bekriegt innere Minderheiten, die nicht ungarisch sein wollen. Schließlich greift das Zarenreich ein. Das heißt, es fangen Nationalitätenkriege an, die das Thema der 1850er, 60er Jahre sind. Das heißt, wir stehen hier als Historiker vor dem Dilemma, dass legitime Forderungen gestellt werden, die aber in der Realisierbarkeit geradezu ein Sprengstoff sind. Mhm. Die 48er hatten keine Ahnung in der Paulskirche, was es bedeutet, Österreich gehört dazu. Mhm. Ja, welches Österreich? Ungarn denn auch? Ja, um Gottes Willen. Mhm. Und in Prag sagt Palacek, nein, ich will nicht in Frankfurt vertreten sein, ich bin ein Böhme. Im Deutschen Bund war er zu Hause, weil er autonom war, auch als Nationalität. In einem deutschen Parlament wäre er zu einem Deutschen geworden und das wollte er nicht. Und das ist eine grundlegende Problematik, die diese ganze vormärzliche Zeit schwierig macht. Man sieht die Ideale der Leute und da komme ich wieder zu Metternich, der eben ein Realpolitiker ist und die Problematik dieser Nationalität als Territorialstaat gesehen hat. Im Übrigen war er ein Verehrer des britischen Parlaments. Und das ist nicht restaurativ. Das
ist auch wieder wahr. Wolfram Siemann war das in einer Stunde. Herr Siemann, bleiben Sie bei uns. Bleiben Sie auf der Bühne. Rutschen wir schon mal alle ein bisschen herüber. Herr Bicirovic, Sie könnten auch gerne noch mal zu uns kommen. Aber Matthias, dir gebührt wie so oft bei uns das Schlusswort. Also je nachdem, wie man fragt, hat diese Wiener Ordnung mehr oder weniger gut funktioniert, haben wir heute schon festgestellt, auch mehr oder weniger verschieden lang. Wie würdest du jetzt den Metternich, gibst du ihm eine 1 oder eher eine 6?
Naja, nein, das mache ich nicht. Aber es gibt auch eine Gemeinsamkeit, die ich festgestellt habe, egal wie unterschiedlich man diesen Kongress bewertet. Und zwar, sie haben sich bemüht, eine Ordnung für Europa herzustellen, egal wie sie ausgesehen hat und ob sie erfolgreich war oder nicht. Das hat man schon mal probiert beim Westfälischen Frieden 1648. Und man hat es zwischendurch auch des Öfteren probiert mit mehr oder weniger Erfolg. Und jetzt stehen wir heute wieder da und haben eine europäische Ordnung, nämlich innerhalb der Europäischen Union. Und wir kritisieren die und finden sie bürokratisch und Moloch und was man da so alles zu sagen kann. Aber es ist im Grunde genommen die Fortsetzung, denn nämlich der Versuch, wir müssen diese vielen unterschiedlichen Nationen und Staaten in Europa irgendwie unter ein Dach kriegen, damit wir uns nicht gegenseitig auf den Kopf hauen. Und wir können das auch anders zusammenfassen. Es gab diese berühmte KSZE, also die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, wo alle europäischen Unterzeichnerstaaten sich gegenseitig die Grenzen versichert haben, sie nicht militärisch zu verschieben. Und das war im Grunde genommen Westfälischer Frieden die erste Konferenz, Wiener Kongress die zweite Konferenz und eben Helsinki 1975 die dritte. Ich gebe zu, dass das eine persönliche Interpretation ist, dass man auch anders drüber denken kann. Aber ich finde das relativ logisch. Und der letzte Satz dazu, dann bin ich auch still. Alle, die hier sitzen, sind aufgefordert, diese EU zu verteidigen. Man muss sie reformieren, aber man muss sie auf jeden Fall verteidigen, weil ohne sie geht es hier drunter und drüber, bin ich ziemlich sicher, und das wollen wir alle nicht erleben.
Vielen Dank an alle, vielen Dank an euch für diesen schönen Abend.
Vielen Dank.
Wir gehen jetzt die Showtreppe noch einmal wieder rauf. Ich freue mich schon sehr.
Und Matthias und ich haben es tatsächlich unfallfrei die Showtreppe wieder raufgeschafft. Schön war es mit euch in Heidelberg. Danke, dass ihr da wart. Eine Stunde History gibt es nächste Woche wieder, dann mit Steffi am Mikrofon für euch und der nächsten unserer großen Herrscherin in eine Stunde History. Es geht um Eleonore von Aquitanien. Bis dahin, macht's gut. Ciao, schöne Woche euch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.